Das haben, glaube ich, auch viele Patienten und Patientinnen diese Vorstellung. Das erlebe ich immer wieder, dass wenn man ihnen das Angebot macht, also man kann operativ etwas machen oder verbessern, dann sind die schon bereit, sehr viel auch auf sich zu nehmen. Und das repliziert ja wieder die Verantwortung, die wir haben, weil sie können eigentlich nicht beurteilen als Laie, was bei großen Eingriffen wirklich auf sie zukommt.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo liebe Lea.
Hallo Eva, wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen. Und eine davon ist Karin Käuser. Wir sind heute also netterweise wieder mal nicht zu zweit, sondern zu dritt und freuen uns sehr, dich bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo. Ich bedanke mich sehr für eure nette Einladung. Ich habe ja euren Podcast schon länger verfolgt. Ich kenne nicht alle Folgen, aber viele davon. Und ja, bedanke mich mal für die nette Einladung.
Wir müssen dazu sagen, Frau Dr. Karin Käuser, MSC in Palliative Care ist ein palliatives Alien, wie wir sagen. Sie ist nämlich Chirurgin und Palliativmedizinerin. Und ich darf vielleicht sagen, ich habe meinen Opa nie kennengelernt, aber ich habe gehört von meiner Mutter, dass mein Opa gesagt hätte, von einer Frau lass ich mich nicht aufschneiden. Das verstehen jetzt die Leute vielleicht nicht in Schweiz und Deutschland. Also von einer Frau lasse ich mich nicht aufschneiden. Und deswegen sind wir besonders dankbar, dass du gekommen bist, um uns über deinen Beruf zu erzählen.
Ja, und noch dazu der weite Weg aus Horn, das ist ja auch nicht gerade ums Eck.
Ja, ne, der Weg von zu Hause ist ja nicht so weit. Ich wohne ja in Wien. Mich hat es nur beruflich in das Waldviertel verschlagen und ich kann zu Fuß, bin ich in 8 bis 10 Minuten zu Hause von hier weg.
Perfekt, ja. Das ist sehr schön. Ja, liebe Karin, magst du dich einfach mal ganz kurz selbst vorstellen? Also wir haben schon gehört, du bist Chirurgin und Palliativmedizinerin.
Genau, ja. Also wie gesagt, mein Name ist eben Karin Käuser. Ich bin Fachärztin für Chirurgie und arbeite in einem Krankenhaus, wie das die meisten Chirurginnen und Chirurgen tun, und zwar im Waldviertel, und bin seit ungefähr 3 Jahren auch Fachärztin für Palliativmedizin. Das heißt, ich durfte neben meiner beruflichen Tätigkeit im Hauptfach auch noch das Sonderfach machen. Wir haben in unserem Krankenhaus ein mobiles Palliativteam und einen Konsiliardienst. Und ich durfte das also so ungefähr 1,5 Jahre lang begleiten und habe parallel dazu auch den Unilehrgang in Salzburg an der PMU gemacht. Und bin aber hauptberuflich eben Chirurgin, ganz normal wie viele Chirurginnen und Chirurgen im Krankenhaus tätig und betreue bei uns auch so ein bisschen die klinische Ethikberatung mit, was sehr spannend ist. Wir haben viele Zuweiser, Zuweiserinnen, viele Fragestellungen und ein Teil davon betrifft auch meine eigene Abteilung, wo sich auch manchmal Fragen nach Therapiezielen stellen. Ja.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, dass du palliativ den Master dazu machst?
Oder naja,
wann war das ungefähr?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch das Handwerkszeug gut erlernt. Also nicht so eine Wischiwaschi-Begleitung macht, sondern wirklich über fundiertes Wissen, aber auch über wissenschaftliche Arbeitsmethoden verfügt. Die Forschung ist ganz wichtig, um dieses Fach auch gut zu implementieren und auch um ihm den Respekt auch, glaube ich, zu verschaffen, den die Palliative Care verdient. Ja, so war das eigentlich. Und zur Palliativmedizin selbst bin ich eigentlich gekommen aus Verzweiflung. Also, wenn ich das so sagen darf. Weil wir haben ja in der Chirurgie viele Patientinnen und Patienten in End-of-Life-Situationen oder in sehr komplexen Situationen zu betreuen. Und das betrifft vielleicht weniger den Alltag, sondern eher den Nachtdienst, ja, wo wir Patientinnen und Patienten oft akut vorgestellt bekommen, wenig von ihrer Erkrankung und ihrer Lebensgeschichte.
Die Galle heißt es dann,
die
oder?
Die Galle, der Ileus, die Perforation, was auch immer. Genau, und dann geht's halt darum, dass man für diese Menschen eine Lösung findet. Mhm. Und das sind oft sehr prekäre Entscheidungen, wo man selbst sich dann oft im Nachhinein fragt, ob das, was man gemacht hat, das Richtige, unter Anführungszeichen, war. Und mir hat einfach das Handwerkszeug dafür gefehlt. Also man tut halt, die Chirurgie ist ja an sich eine sehr mechanistische, aber auch funktionell orientierte Tätigkeit, sage ich mal. Das hilft ja auch. Ja, man hat ja manchmal nicht so viel Zeit zu überlegen, wenn es um Lebensrettung geht. Aber es gibt halt auch Menschen, die sehr vulnerabel sind, die sehr weit in ihrer Erkrankung fortgeschritten sind. Und da muss man, glaube ich, schon den Druck auch rausnehmen und schauen, welche Optionen gibt es denn noch? Wie kann man denn Lebenszeit und Lebensqualität bieten? Und muss vielleicht nicht unbedingt gleich die radikalste aller Lösungen ergreifen. Und da hat mir einfach das Handwerkszeug gefehlt. Also es erweitert einfach das Handlungsspektrum, würde ich meinen.
Das stimmt. Das können wir, glaube ich, nachvollziehen. Und wann hast du dann zum allerersten Mal, so kannst du dich erinnern, von Palliativcare gehört? Warst du da die Erste bei euch, die das gemacht hat, oder gab es da schon wen vor dir?
Ja, also gehört habe ich im Studium schon, schon davon. Da gab es im Audio, also im Hörsaalzentrum hier im AKH eine Veranstaltung, wo Stijn Husebø eingeladen war. Das war vor vielen, vielen Jahren im Studium. Und da ist mir dieser Begriff untergekommen.
Ein norwegischer Palliativmediziner, müssen wir dazu sagen.
Ich glaube, er ist Norweger.
Stijn Husebø, ganz bekannt und einer der Pioniere im Palliativbereich.
Und in den Lehrbüchern kenne ich ihn.
Das war so lustig, weil ich kann mich gut erinnern, ich kannte ja gar niemanden, aber es ist mir der Franz Strahal so in Erinnerung geblieben, weil der in seiner Motorradkluft da von einem Einsatz gekommen ist und hat ihn dann so vorgestellt. Und dann dachte ich mir, das ist eine bunte und lustige Community.
Die ganz anders erlebt. Ja, also mit Motorradkluft, urcool. Ja. Habe ich eher so ein bisschen so heilige Personen, die da gesprochen haben. Aber gut, dass du es so erlebt hast.
Ja. Und da habe ich eigentlich davon gehört und dann gab es lange Zeit nichts, weil natürlich, wenn man dann, ich habe ja auch den Turnus machen können und das war auch gut so und dann die Facharztausbildung, da war das gar kein Thema. Da hat man zwar oft mit Menschen in palliativen Settings zu tun und lernt auch mehr oder weniger, wenn man geeignete Vorbilder hat, gut damit umzugehen, wie man das lösen könnte, wie man mit Menschen spricht. Aber das war überhaupt nicht irgendwie strukturiert oder so, gar nicht. Und dadurch, dass es eben bei uns im Haus Menschen gibt, die das betreuen und die auch immer wieder Angebote gemacht haben, doch ins Gespräch zu kommen, so bin ich da irgendwie dazu gekommen. Aber Chirurginnen und Chirurgen kenne ich keine, die das machen.
Das wollte ich dich gerade fragen, ob du dein chirurgisches Umfeld schon ein bisschen angesteckt hast oder anstecken konntest oder ob das eher so wahrgenommen wird, das macht eh die Kaiser, geht's zur Kaiser, fragt's die Kaiser.
Ja.
So ein bisschen Art Personam, das finde ich oft im Palliativbereich ein bisschen bedenklich, dass es dann so eine Figur gibt oder ein Gesicht und da wird dann alles hingeschoben, wo ich mir eher denke, es sollte ja jeder für sich selber irgendwann drauf kommen, es betrifft uns alle im ärztlichen, pflegerischen, medizinischen Bereich. Konntest du da gewisse Pionierarbeit leisten? Haben dich manche Leute gefragt, wo gibt es eine Ausbildung? Ich würde auch gern. Oder wie läuft das so?
Also wirkliches Interesse, dass man die Leute jetzt so mitnimmt und dass die auch eine Ausbildung machen würden, das habe ich jetzt eigentlich bei uns im Haus nicht erlebt. Und es wird auch viel delegiert und viel dann an einen herangetragen. Aber man merkt, finde ich schon, dass so die Art des Sprechens, die Art des Bedenkens von Situationen sich bei uns schon ein bisschen geändert hat. Also zumindest auf meiner Abteilung. Da gibt's ja auch viele junge Fachärzte und Fachärztinnen und Auszubildende. Und ein bisschen, glaube ich, färbt das schon ab. Genau.
Du machst ja auch viel Forschung, muss man sagen. Du machst es wirklich aus Leidenschaft. Ich erinnere mich, wie du jetzt gerade so einen wirklich tollen und aufwendigen Fragebogen konzipiert hast. Und in deiner Master-Thesis hast du dich, glaube ich, mit Nephrologie beschäftigt. Kannst du vielleicht erzählen, wie das so ist in einem doch Spital, in einem ländlichen Umfeld? Wie reagieren die Menschen, wenn man sagt, ich möchte jetzt sowas forschen?
Also die Master-Thesis hat sich ja mit Therapiezieländerungen bei Hämodialysepatienten und Patientinnen beschäftigt und die sind chirurgisch eine sehr wichtige Patientinnengruppe, weil die natürlich erstens Dialysezugänge brauchen, die von uns gemacht werden, also Schandchirurgie zum Beispiel oder die venösen Katheter werden von uns gelegt und zum anderen sind das ja sehr kranke Patienten, gefäßkranke Patienten, die wir eben auch gefäßchirurgisch betreuen oder die natürlich auch abdominell, also im Bauchraum Erkrankungen haben können, Durchblutungsstörungen haben können und die sind schon sehr oft sehr begrenzt in ihrer Lebenserwartung und so bin ich irgendwie dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen und auch, es ist ja so, dass die Menschen an der Dialyse, die Pflegepersonen, die Ärzte und Ärztinnen auch viel Moral Distress zum Teil erleben, dass die Interaktion auch mit den Angehörigen oft sehr schwierig ist und das hat mich einfach gereizt, weil auch aus meiner eigenen Betroffenheit heraus sozusagen ich ganz oft mit solchen Situationen konfrontiert war und es ist schon gewürdigt worden, also
ja, du hast ja da den Hildegard-Teuschl-Preis auch bekommen für die Arbeit,
ja,
oder?
Ja, genau, den zweiten Platz, aber ja, aber trotzdem mit. Ja, also ich glaube, das ist schon gut angenommen worden und die zweite Arbeit, die war ja eine österreichweite Umfrage unter Ausbildungsassistentinnen in Chirurgie, um mal zu erheben, ist Palliative Care überhaupt ein Thema für Sie? Mhm. Und würden Sie sich vorstellen können oder wünschen können, dass das in die Ausbildung auch integriert wird? Und das ist eigentlich ziemlich klar gewesen. Also es haben ungefähr 80% der Leute gesagt, wir betreuen regelmäßig Patientinnen in palliativen Settings und 60% haben gesagt, wir betreuen Menschen in sterbenahen Situationen, mhm, meistens im Nachtdienst oder eben auch im Zusammenhang mit Akutaufnahmen. Und ich glaube, es waren so ungefähr 78% haben auch gesagt, sie würden gerne mehr an Ausbildung, an strukturierter Ausbildung haben. Und ungefähr 2/3 wollten es auch im Ausbildungskurriculum dann, mhm, verankert haben. Aber ich habe es noch nicht publiziert. Also ich habe, ja, es ist schon zusammengestellt, aber noch nicht eingereicht. Hast.
Also es ist extrem wertvoll, weil ich glaube, wenn man mit Zahlen, Daten und Fakten beginnt, dann kann man auch Forderungen stellen, weil was ja viele ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das auch als Chirurgin siehst, ich stelle mir das ja so vor, du bist dann in deiner eigenen Welt im Operationssaal, aber dass uns so eine Schwammigkeit unterstellt wird im Palliativbereich, so ein bisschen, ja, das ist mir zu wenig, klare Guidelines und der macht so und der andere macht so. Kann man sich das so vorstellen? Ist die Chirurgie nicht genauso auch letztlich individuell und evidenzbasiert zugleich? Also vielleicht erzählst du auch ein bisschen von deinem Alltag als Chirurgin, weil ich stelle mir das ja, ich finde das immer sehr attraktiv, wenn Frauen Chirurginnen sind, obwohl man das gar nicht sagen darf, weil das nicht mehr modern ist. Aber es ist trotzdem so. Ja. Wie ist das so?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Mehrheit der Auszubildenden weiblich sind. Da hat sich sehr viel geändert. Wir haben natürlich kaum, also wirklich Abteilungsvorständinnen in der Chirurgie in Österreich. Und die Chirurgie, glaube ich, ist immer noch eine sehr eminenzbasierte Arbeit, ja, das muss man schon sagen. Natürlich gibt es viele Studien, vieles ist auch zu hinterfragen. Viele Studien sind auch schon überaltet zum Teil und vergleichen Dinge, die eigentlich nicht verglichen werden sollten, wenn man genau schaut. Aber im Prinzip ist es immer noch eine sehr männlich dominierte und sehr eminenzbasierte Tätigkeit, das muss man schon sagen. Und sie ist natürlich, ich glaube, das unterscheidet uns ein bisschen von anderen Abteilungen. Sie ist sehr nahe dran an den Menschen. Also wir überschreiten ja Barrieren. Mhm. Also wir überschreiten eine physische Grenze, wenn wir einen Bauchraum eröffnen oder wenn wir einen Zugang machen oder ein Bein amputieren oder revaskularisieren. Und das ist schon etwas Besonderes. Also wir sind schon sehr nahe dran am Leben und ich habe das immer als ein großes Privileg auch erachtet, ja, also dass man das machen darf und das ist auch mit einer großen Verantwortung verbunden und das ist das Schöne auch dran, ja. Wir können auch aufräumen.
Und mit einer guten Blasenfunktion, wie du vorhin gesagt hast, ja, dass man als Chirurgin stundenlang eigentlich ist man dann so in so einem Hyperfokus drinnen, dass man andere Dinge vergisst.
Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Ich finde es immer sehr interessant, weil wenn zum Beispiel, also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie das andere Menschen erleben, die diese Tätigkeit machen, solange dieser Mensch noch nicht beatmet und intubiert ist, gibt's da einen anderen Zugang. Und ab dem Zeitpunkt, wo aber die Patientin oder Patient beatmet, relaxiert ist und ich sozusagen beginne, wird dieser Mensch zu einem Objekt, sonst glaube ich, kann man das auch nicht machen. Und das muss funktionieren, weil dann ist es ein rein funktioneller, ein rein mechanistischer Zugang. Dann kann man Ordnung machen, die Dinge in Ordnung bringen, aufräumen, Probleme lösen. Und man sieht ja auch, und das ist auch das Schöne an der Chirurgie, das Ergebnis relativ rasch. Mhm. Also das ist fein, wenn es gut geht und manchmal halt nicht so schön, wenn es Komplikationen gibt. Aber jetzt haben wir uns verlaufen irgendwo, oder?
Nein, gar nicht. Ich wollte dich noch fragen, geht dir manchmal noch schlecht
Nein,
unter
mir ist
der
noch
Maske?
Nie schlecht geworden. Nein, das
noch nie.
Ich bin nie umgefallen, nie schlecht geworden. Immer
das,
da.
Das muss eine eigene Gabe sein. Ist dir jemals schlecht geworden, Lea?
Nein, aber ich habe mir immer gedacht, ich hätte das mal vortäuschen sollen. Wenn ich dann so als zweite Assistenz bei der Schilddrüse gestanden.
Schilddrüse. Dabei gibt es eh diese, wie heißt das? Diese Maschine, also die ist zum Halten bei der Schilddrüse.
Ja, also wir haben keine Maschine. Ja. Wir verwenden auch Menschen, aber so einen Retraktor oder so irgendwas,
ja.
Oder? Ja, so einen Studenten haben wir das früher genannt. Ja. Darf man nicht mehr sagen. Aber ja, das gab es ja. Ja.
Aber ich habe das immer sehr spannend gefunden, als ich auf der Allgemeinchirurgie war, im Studium, hat ein Chirurg einmal zu mir gesagt, ja, das ist die einzige, also weil da ist immer die Frage, was willst du mal machen, welche Richtung und so. Und er hat gesagt, ja, Chirurgie ist das einzig Wahre, weil wir sind die Einzigen, die wirklich heilen können.
Ja, schön.
Das ist schon eine nette Vorstellung.
Also, ja, gesundes Selbstbewusstsein.
Ja, weil er kann einfach den Krebs rausschneiden und dann ist er weg. Und
also dieses Rausschneiden, das haben, glaube ich, auch viele Patienten und Patientinnen diese Vorstellung. Mhm. Das erlebe ich immer wieder, dass wenn man ihnen das Angebot macht, also man kann operativ etwas machen oder verbessern, dann sind die schon bereit, sehr viel auch auf sich zu nehmen. Und das repliziert ja wieder die Verantwortung, die wir haben, weil sie können eigentlich nicht beurteilen als Laie, was bei großen Eingriffen wirklich auf sie zukommt. Also es sind ja, wir können wirklich vieles gut machen und wir haben tolle Erfolge und die Chirurgie hat sich unglaublich weiterentwickelt. Aber es gibt halt auch Knackpunkte, wo wir einfach Grenzen seit Jahren nicht überwinden können, ja. Und das ist so.
Ja.
Und das ist schön, ja.
Es gibt auch Studien, dass Surgery the best placebo ist. Also bei Arthrosebeschwerden des Knies hat man so eine Sham-Operation, also eine Fake-Operation gemacht. Das heißt, man hat einfach nur so einen kleinen Schnitt gemacht und hat dann den Leuten gesagt, ja, sie sind arthroskopiert worden, der einen Gruppe. Die einen wurden wirklich arthroskopiert und die anderen nicht. Und das hat geholfen, weil ich glaube, diese ganze Ritualisierung und da komme ich in den Operationssaal und da werde ich dann intubiert und narkotisiert. Da gibt es ja die gemeinen Witze, die kennst du sicher. Chirurgie, Anästhesie, die Blut-Hirn-Schranke. Ja. Und viele, viele böse Sachen. Wie geht's dir mit so Chirurginnenwitzen?
Also, ich kann gut damit leben, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man keinen Humor hat, dann kann man in dem Beruf auch nicht arbeiten. Und ich kenne auch Anästhesistenwitz.
Gibt's
genug, glaube ich. Eine schlechte Witzerzieherin, ja. Oder InternistInnenwitze, ja. Nein. Also das passt gut. Humor ist, glaube ich, ich sage immer zu unseren Ausbildungsassistenten und Assistentinnen, was die wichtigsten Eigenschaften für diesen Beruf sozusagen sind. Und das Erste ist einfach, man braucht Humor. Und das Zweite ist, man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz. Aber das gilt wahrscheinlich für die Onkologie und für alle anderen Fachbereiche auch. Und
auch für die Palliativmedizin.
Ist, auch für die Palliativmedizin. Ja. Und das Dritte ist vielleicht wirklich eine gute Blasenfunktion.
Ja, ich überlege nur die ganze Zeit, wie dann, also weil von diesem chirurgischen, diesem Heilenden, wie kommt man dann auf das, also weil du hast gesagt, dir hat das Handwerkzeug gefehlt, weil es ist ja was sehr Angewandtes, die Chirurgie, also was Praktisches. Und dann die Palliativ wird ja oft so als, wir sitzen nur da und reden und tun Händchen halten und das ist ja gar nicht dann so praktisch angewandt. Wie bist du dann drauf gekommen, dass es da ein Handwerkzeug geben muss?
eigentlich schon im Therapiezielfindungsgespräch, ja, also ob man jetzt einen bestimmten Schritt geht oder nicht, zum Beispiel, oder wie man mit Komplikationen umgeht. Darf man einen Patienten zum Beispiel von einer Intensivstation in einer sterbenahen Situation auf eine Normalstation oder ein Hospiz transferieren? Ist das möglich? Darf man ihm das zugestehen, wenn das möglich ist, ja, wenn es einen Platz gibt? Solche Dinge, wie geht man mit Komplikationen um? Wie kann man, wie soll ich sagen, selbst auch damit zurechtkommen? Also dieser Blickpunkt, dass man auch so eine Art Selbstfürsorge betreiben sollte, das machen wir ja gar nicht. Wir haben Vorbilder oder Lehrer, Lehrerinnen, die Altvorderen, ja, die jetzt sagen, habe ich auch schon erlebt, ja, das ist halt so. Aber es ist nicht gut im Endeffekt, nicht? Also wir arbeiten alle lang, wir müssen alle irgendwie damit zurechtkommen und das selber auch einordnen können. Und da war es zum Beispiel auch wichtig zu wissen, es gibt noch etwas anderes. Also man muss jetzt sozusagen nicht verzweifeln, man kann, es ist nie zu spät, auch wenn sozusagen so eine Situation jetzt aus dem Ruder gelaufen ist, es gibt trotzdem eine angemessene und gute Betreuung. So war eigentlich der Konnex.
Gesprächsführung, ist das auch ein Thema, wo ich manchmal so das Gefühl habe, wie ich es erlebe, aber das ist nur was ganz Persönliches, haben Chirurginnen und Chirurgen, es sind doch meistens immer noch eher Chirurgen, aber du sagst, es ändert sich jetzt, einen gewissen so bodenständigen Charme, aber mit dem Lebensende habe ich schon den Eindruck, sind viele doch überfordert. Hast du da auch für dich in Bezug auf Gesprächsführung, hat sich da für dich was verändert oder hast du das Gefühl, das hast du auch als Chirurgin vorher ohne Palliativausbildung schon einfach gekonnt oder gemacht?
Ich glaube, also Grenzen habe ich schon gekannt und gespürt, dass es das gibt, aber ich konnte es nicht so kommunizieren. Und ich glaube auch, dass ich das Sterben nicht angesprochen hätte. So, das glaube ich nicht, wenn ich das nicht gelernt hätte, dass man das auch sagen darf. Und es ist schon so, weil wir ja oft auch Menschen sozusagen schon im Vorfeld vor diesen Eingriffen sehen. Also ich sehe sie oft, sind zum Beispiel Menschen mit einem Pankreaskopfkarzinom, ja, die also schon vieles an Begleiterkrankungen mitbringen oder die kognitive Beeinträchtigungen mitbringen. Und da ist es ja besonders wichtig, dass man auch schaut, ist die Operation das einzig Wahre für sie und darf man sozusagen da nicht auch den Fokus auf eine Begleitung legen und wie spreche ich das an? Und das habe ich eigentlich erst so gelernt. Das hätte ich vorher nicht gekonnt. Das Wording und überhaupt die Gesprächsführung, das lernen wir gar nicht. Mhm. Also Communication Skills haben auch die Auszubildenden immer wieder gesagt, da würden sie sich ganz viel wünschen auch an Ausbildung und an Unterstützung. Das fehlt total. Ja. Es ist ja die Palliativcare, ist ja im chirurgischen Ausbildungskurriculum mit einem Wort erwähnt, ja, aber da gibt's sonst gar nichts.
Also ja, Lippenbekenntnis ist oft und jeder sagt dann so wichtig und ganz gut, dass es das gibt. Aber ich habe jetzt auch wieder gehört von einer Kollegin, wir sollen nicht so viel jammern, ja, wir jammern zu viel im Palliativbereich, wir sollen die Dinge ein bisschen voranbringen. Ich glaube, das ist auch unser Ziel generell mit dem Podcast und auch zu sehen, welche Vielfalt das alles bietet, weil wie wir wahrgenommen werden, natürlich auch damit zusammenhängt, wie wir uns präsentieren. Und deswegen finde ich es besonders cool, dass du vielleicht bald kein Alien mehr bist, sondern dass es viele gibt, die auch diese Kombination für sich wählen.
Auf jeden Fall. Und ich finde das immer so spannend, weil der Belfour Mount ist ja eigentlich der Begründer oder der ich weiß nicht, man sagt, glaube ich, Vater der Palliativmedizin in Nordamerika. Und der war ja auch ein Chirurg.
Genau.
Urologe, also, genau.
Ja. Und da steht ja auch ein sehr schönes Buch in einem Regal, die Geschichte der Palliativmedizin. Und da gibt's ja auch einen Menschen, im Mittelalter oder in der beginnenden Neuzeit, der ja auch sozusagen sich mit der Cura Palliativa beschäftigt hat. Und das war Guy de Chauliac. Und der hat ja gesagt, also es gibt ja eigentlich drei Gründe, warum man Menschen nicht operieren sollte. Also erstens, wenn der Mensch das ablehnt und nicht möchte. Zweitens, wenn die Erkrankung inkurabel ist. Oder das dritte war einfach, wenn sozusagen die, wenn der Nutzen, der durch diese Operation entstehen sollte, viel geringer ist als das Risiko, das damit verbunden ist. Und der hat in seiner Chirurgia Magna das ganz gut schon festgehalten. Also ich sage immer, der erste Palliativmediziner war ein Chirurg.
Ah, super.
Wenn das auch wenige wissen, glaube ich, ja. Vielleicht gab es auch Frauen, ich weiß es nicht. Also da gibt es halt wenig Überlieferung.
Ja, dazu, ja. Das stimmt. Ja, aber auch schön, wenn wir das, oder wenn du das jetzt ein bisschen wieder zurückbringen kannst, die Palliativmedizin in die Chirurgie. Was glaubst du, kann die Palliativmedizin von der Chirurgie lernen?
Ich glaube, also erstens einmal glaube ich, dass beide voneinander lernen können und dass man diese Schnittstelle noch viel mehr ausbauen sollte. Wir sind sehr direkt. Das ist gut, finde ich. Wir sind sehr lösungsorientiert. Und ich glaube auch, wir können gut differenzieren, da brennt jetzt der Hut und da habe ich ein bisschen Zeit. Also wir sind auch sehr fokussiert, wir sind sehr kostenorientiert, ressourcenorientiert. Das ist halt auch ein Thema in der Zeit. Und ja, das glaube ich. Und die Ausbildung ist bei uns, also die chirurgische Ausbildung, finde ich, ist nicht schlecht sozusagen abgebildet. Ja, also was das rein Chirurgische jetzt betrifft. Das ist schon vorhanden, auch wenn vieles fehlt, aber das fehlt vielleicht ein bisschen in der palliativen Medizin. Da gibt es so viele Ausbildungswege. Es gibt das Diplom von der Ärztekammer, es gibt Unilehrgänge, es gibt das Sonderfach. Das ist für mich so ein bisschen sehr bunt alles, ja. Und alles ergänzt sich irgendwie. Aber da glaube ich, das könnte man besser straffen und organisieren und sich auch, und vor allem das Allerwichtigste. Selbstbewusstsein.
Ha, oh, ja. Ist ja doch die schönsten. Da gibt es Studien, dass die Chirurgen sind die schönsten.
Und ich glaube,
die Chirurgen sind die schiersten. Ja, da gibt es Studien.
Oh mein Gott.
Wer ist denn die Schirsten? Ich glaube, wir, also Internistinnen und Internisten, das haben sehr schlecht abgeschnitten.
Das geht gar nicht.
Es ist aber wirklich so. Es gibt Studien. Ich glaube, die Orthopäden und die Chirurgen sind die schönsten.
Na, die Orthopäden sind auf jeden Fall die reichsten. Also, glaube ich mal.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, okay, also wir wollen konkreter sein, das wollen wir auf jeden Fall, und selbstbewusster, das finde ich auch großartig.
Die Niceness, genau, die Niceness, die Chronic Niceness, es gibt wirklich Literatur. Die Lea und ich haben das, glaube ich, eh schon mehrmals erwähnt zur Chronic Niceness in der Palliativmedizin, und das ist ganz interessant, wenn du auch so eine chirurgische Station betrittst, da ist schon ein anderes Flair da, ein anderes Tempo, wie du sagst, ein anderer Fokus, wo man vielleicht auch was lernen kann, dieser Überredseligkeit nicht zu sehr anheimzufallen. Hast du eine Patientenverfügung und oder Vorsorgevollmacht?
Oi, diese Frage habe ich gefürchtet. Nein, noch nicht.
Das antworten sehr viele.
Ja,
also
ich
das
weiß,
ist absolut okay. Wir wollen hier nichts, wie soll ich sagen, anders darstellen, als es ist. Ich glaube, es repräsentiert auch die durchschnittliche ärztliche Haltung, dass wir doch alle auch in dem Bereich, die wir in diesem Bereich arbeiten, das lange vor uns herschieben. Ja. Ich habe meine auch noch nicht so lang, aber ich habe mittlerweile
ist
beides.
Das etwas, auf das man als Chirurgin schaut bei der Patientinnenaufklärung, oder machen das eher die Anästhesistinnen?
Also ob es eine Verfügung gibt. Also das wird bei uns, wenn die Patienten aufgenommen werden, kommt, wird es auch sozusagen registriert und kommt auch ins Dokumentationssystem. Also das schon. Aber ich glaube, es ist überall so, dass die Verfügungen halt manchmal sehr wenig konkret sind und sehr viel Spielraum offen lassen. Also das Gespräch mit Vertrauenspersonen, mit An- und Zugehörigen zu suchen, ist auf jeden Fall immer nötig.
Ja.
Egal wie gut jetzt eine Verfügung ist, ja, würde ich meinen.
Und was bedeutet für dich Palliativcare?
Wie soll ich sagen? Es ist halt irgendwie eine Haltung. Es ist eine Lebenshaltung. Eine, ja, nicht mehr wegzudenken eigentlich. Es ist ein Blickwinkel, den man auf den Menschen hat, so wie man miteinander umgeht. Das ist etwas. Ich glaube, das ist so, wie wenn man rechnen lernt oder die Farben unterscheiden lernt. Es gehört irgendwie dann dazu, zu der Weltsicht, die man hat. ohne dass das jetzt eine Religion wäre, nicht? Aber es verändert einfach vieles, wenn man das auch hat.
Verlernt es dann auch nicht mehr, das stimmt schon.
Man kann es
wie Fahrradfahren. Genau. Es ist dann in einem drinnen und eröffnet dir wirklich einen anderen Zugang. Das finde ich immer wieder erstaunlich, wenn das nämlich von außen beurteilt wird, wenn dann Menschen sagen, ja, wie ihr da mit diesem Menschen gesprochen habt, ich bin ganz beeindruckt. Und du denkst, also, das war jetzt überhaupt nicht beeindruckend. Das war ganz selbstverständlich, aber es ist doch schön, dass es manchmal von anderen schon noch so wahrgenommen wird, dass da etwas entsteht, eine andere Form des Austausches, finde ich, den man aus der Medizin so klassischerweise nicht kennt, weil wir eine Sprache sprechen, meistens in der, sage ich mal, klassischen Medizin, wo auch die Menschen, die wir betreuen, nicht in ihrer echten Sprache sprechen und wir auch nicht. Also wir sprechen eigentlich irgendwie so, als würden wir beide miteinander jetzt den Podcast auf Englisch machen. So habe ich manchmal den Eindruck. Und Palliative Care ist vielleicht auch so eine Art Übersetzungsarbeit, dass die Dinge, die wirklich dahinter liegen, hinter so diesen offensichtlichen Dingen herauskommen können.
Und was bedeutet für dich selbst Fürsorge oder was machst du, um vielleicht schwere Situationen in der Arbeit loszulassen?
Das ist auch so ein bisschen da muss ich noch viel lernen, sagen wir mal so. Also was mir gut tut, ist, sich auszutauschen mit Menschen, die das zum Beispiel diesen Beruf auch gut kennen, die auch sowas erlebt haben. Aber weil ich glaube, dass Menschen oder Freunde, Freundinnen, Familie, die in diesem Beruf nicht arbeiten, das oft nicht so nachvollziehen können. Also da braucht es schon Gleichgesinnte bei einem guten Kaffee oder so. Genau. Und sonst ist Bewegung gut. Also das habe ich jetzt auch für mich so ein bisschen entdeckt nach dem Dienst. Nicht herumhängen, sondern noch ein bisschen was zu tun. Ich lasse mich gern massieren. Habe ich jetzt auch für mich entdeckt. Das ist für die Wirbelsäule gut, aber macht auch den Kopf dann irgendwie frei. Oder ja, einfach Dinge, die einem Spaß machen, auch machen. Was Gutes essen, ins Theater gehen, ins Kaffeehaus gehen, einfach nichts tun, ja. So wirklich einfach einmal die Seele baumeln lassen. Das ist ja Luxus eigentlich, den wir zu selten haben, aber der ist wichtig.
Stimmt, ja.
Ja, wir sind schon ein bisschen rastlos, glaube ich, so als Ärztinnen. Habe ich oft den Eindruck, wir sagen dann zu den Leuten, ja, entspannen Sie sich und bringen Sie ein bisschen mehr Ruhe rein. Und vieles, was man den anderen sagt, kann man ja selber überhaupt nicht umsetzen.
Sehr glaubwürdig dann.
Ja, und du musst ja auch ganz schön weit, oder? Ins Waldviertel. Also vielleicht für diejenigen, die das Waldviertel nicht kennen, das ist ja Natur pur, auch viel Natur. Ja. Also Horn, glaube ich, die Stadt ist jetzt nicht Natur pur, aber erholst du dich dann eher in der Waldviertler Natur oder in der Wiener Natur?
In der Wiener Natur, würde ich sagen. Also ich lebe sehr gerne in dieser Stadt. Und ich finde, es ist auch gut, wenn eine Distanz ist zwischen, diese Distanz ist sehr weit, aber das hat sich jetzt einfach ergeben. Aber ansonsten ist eine gesunde Distanz zum Arbeitsplatz nicht das Allerschlechteste. Und Wien ist eine schöne Stadt. Also ich bin zwar in Niederösterreich geboren und aufgewachsen, aber ich würde Wien schon als mein Zuhause bezeichnen, ja.
Bist du die erste Chirurgin in deiner Familie?
Ja, ja. Soweit ich weiß, ja.
War schön. Kennst du schon die Tschotschinow-Frage, die wir allen stellen?
Also Würdefrage.
Die Würdefrage. Wie lautet die genau?
Was müssten wir über dich, wenn du eine Patientin wärst, wissen als Mensch, um dich bestmöglich behandeln zu können?
Ich glaube, also wichtig wäre mir, eine Rückzugsmöglichkeit zu haben, also so ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Und auch, dass die Menschen, die mich betreuen, vertrauenswürdig sind. Also ich meine jetzt, wenn die etwas sagen, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das stimmt, was sie sagen. Ich bin schon ein bisschen ein Kontrollfreak auch. Also ich möchte nicht, dass man mir was vorenthält. Und ja, dass man halt auch respektiert, wenn es genug ist, ja. So, das wäre, glaube ich, wichtig. Sonst bin ich relativ umgänglich, glaube ich. Also.
Und hast du dich schon mit deiner eigenen Vergänglichkeit auseinandergesetzt? Ja. Und was waren da, kannst du dich an Auslöser erinnern?
Ich glaube, es sind immer, wenn Menschen sterben, die einem nahestehen, denkt man einfach drüber nach. Und das Sterben an sich oder der Tod an sich ist ja auf der einen Seite, wenn man es so philosophisch betrachtet oder psychologisch betrachtet, ein bisschen eine narzisstische Kränkung auch, ja. Aber ich stelle mir oft die Frage, was bleibt von einem, ja. Ich habe ja keine Kinder, das hat sich halt einfach so ergeben. Aber ich denke, die Taten, die man setzt, bleiben vielleicht auch manchem in Erinnerung oder die Dinge, die man vielleicht ein bisschen im Kleinen gemacht hat. So, das bleibt und das ist auch ein bisschen ein Trost. Aber insgesamt, glaube ich, ist es gut so. Ich möchte nicht ewig leben. Also ich stelle mir das furchtbar vor.
Da fällt mir gerade ein, dass es irgendwann einmal einen Chirurgen gegeben hat. Ich glaube, es war ein Chirurg, der mit dem Skalpell dann irgendwie unterschrieben hat. Also die Narbe.
Leber, ja. Ja. Ein Autogramm.
Hast du das auch schon gemacht?
Nein.
Also wir bleiben auch Narben sozusagen.
Ja. Unfreiwillig vielleicht habe ich das gemacht.
Hast du eigentlich eine Lieblingsoperation?
Eine Lieblingsoperation. Also ich mag schon sehr gerne Gefäßoperationen. Das gefällt mir schon sehr gut, weil das so ein Basteln ist. Und alles, was halt einfach funktionell dann auch rasch den Erfolg zeigt, ist etwas Schönes, ja.
Und das heißt zum Beispiel Darmverschluss,
wo man ein Problem lösen kann, ist einfach immer fein.
Und Blinddarm, ist das langweilig?
Naja.
Machst du das überhaupt noch?
Ja, wir assistieren das im Dienst natürlich. Wir haben ja auch Auszubildende und das wird meistens dann von denen operiert und wir passen halt dann als Oberärztinnen auf die Jugend auf, würde ich mal sagen.
Das ist was Schönes, das habe ich mir auch immer gewünscht, dass man irgendwie in der Chirurgie kann man ja nicht von selber gehen. Also da braucht man ja am Anfang immer jemanden, der einen an der Hand nimmt. Und das, finde ich, haben wir weder in der, also in der Palliativ vielleicht schon, da bespricht man die Sachen oft häufiger nach, glaube ich. Aber die internistische Ausbildung ist ja manchmal so, geh halt Blut abnehmen, das hast du ja eh das, einmal gemacht.
Das geht bei uns nicht so.
Also das ist halt irgendwie...
Ja, es ist ein Handwerk, ne? Und so wie man auch ein Handwerk erlernt, erlernt man auch das Operative und da braucht es auch immer ein gutes Vertrauensverhältnis. Also man muss sich ja auch als jemand, der ausbildet, darauf verlassen können, dass derjenige, den man ausbildet, auch das tut, was man sagt. Also man sagt, Stopp ist Stopp. Und umgekehrt genauso, also dass man auch gut geführt wird, ja. Das ist nicht so einfach, aber da lernt man auch sehr viel dazu.
Ist auch was Ästhetisches. Also ich erinnere mich an die Assistenz bei diesen Handoperationen mit der Blutsperre, wo dann so wirklich diese perlmuttfarbenen Sehnen
das machen wir gar
haben.
Nicht. Gefäßchirurgen operieren nicht in Blutsperre.
Okay, verstehe, das ist out. Na gut, ich habe auch nicht lange durchgehalten und das ist auch schon länger her, aber da kann ich mich erinnern, das hat mich wirklich fasziniert, den Körper mal aus dieser Perspektive zu sehen. Und den Fokus so zu setzen auf so einen kleinen Teil, wo du dich dann drauf konzentrieren konntest.
Ja. Also man sieht ja schon, also wie soll ich sagen, ich sehe oft Menschen vor mir irgendwo, die kenne ich gar nicht und ich weiß ungefähr, wie sie innen ausschauen. Das ist manchmal sehr komisch, wenn man sich das vorstellt, ja, es würde eher schwierig werden oder mühsam. Es ist ganz lustig irgendwie, ja. Das ist halt auch so ein Blickwinkel, den man einfach entwickelt. Ja.
Gibt es eine Operation, wo du sagen würdest, die möchte ich absolut nicht haben?
Selber meinst du?
Ja, selber.
Also sind, glaube ich, Amputationen oder so. Ich finde das immer noch, das machen wir ja auch, so verstümmelnde Eingriffe. Das ist wirklich egal, ob das jetzt eine Rektumamputation ist, wenn man also ein sehr tief sitzendes Karzinom hat oder eben wenn man ein Bein verliert. Also schon der Verlust einer Zehe, glaube ich, ist nicht so lustig. Für uns ist es nichts, weil das ist in 5 Minuten nicht einmal erledigt. Aber für die Menschen bedeutet das schon eine unglaubliche Beeinträchtigung.
Sollen wir schon zum Fragebogen kommen? Wir haben ja auch immer den Proustschen Fragebogen, dieses berühmte Gesellschaftsspiel aus dem 19. Jahrhundert.
Worauf man sich gar nicht vorbereiten kann.
Nein, das ist... Bist du vorbereitet?
Nein, woher? Ich weiß gar nichts.
Okay, das heißt, wir stellen dir einfach ein paar Fragen aus diesem Fragebogen und du kannst einfach antworten, was dir ganz spontan einfällt. Wer ist deine Lieblingsautorin?
Muss eine Frau sein, oder?
Nein.
Also ich habe, wenn man ich habe zwei Arten von Literatur gerne. Die eine ist die Cozy Comfort Literature. Also ich nenne das jetzt so, ja. Da schlage ich ein Buch auf und ich bin in dieser Szene drinnen und ich liebe das. Das ist wie wenn man einen guten Film anschaut. Und da würde ich meinen, ist es schon Thomas Mann, der für mich ganz wichtig ist. Und der zweite, so aus der jetzigen Literatur, wäre der John Irving, von dem liebe ich fast alles. Das ist so lustig und es sind immer wieder die gleichen Stereotypen, aber man kann trotzdem drüber lachen.
Beginnt übrigens immer mit dem letzten Satz. Der beginnt seine Bücher immer mit dem letzten Satz.
Ja, also die sind schon genial alle, finde ich. Und sonst gibt's halt viel an Literatur, die einfach einen bewegt, ja, weil sie so toll ist. Also Bulgakov mit dem Meister und Margarita ist ein tolles Werk. Also das hat mich sowas von beeindruckt. Aber von den Frauen her, die Inge Merkel hat ja auch ein tolles Buch geschrieben, Eine ganz gewöhnliche Ehe, über die Reisen des Odysseus und sein absolutes Nicht-Heimkommen-Wollen, das mich auch sehr erheitert. Aber es gibt unglaublich viel, viel gute Literatur.
Sehr schön.
Würde ich mich nicht so einengen.
Ja.
Hast du einen Hauptcharakterzug?
Ja, ich glaube, ich bin humorvoll. Ich hoffe es. Ich würde es von mir behaupten.
Was ist deine Vorstellung vom vollkommenen irdischen Glück?
Ich glaube, eine vollkommene Ruhe und Entspannung, das wäre so jetzt ist es so ein Loslassen, jetzt ist es einfach gut, so wie es ist. Das ist unabhängig, glaube ich, von der Situation, so ein totales Zufriedenheitsgefühl, so bei sich zu sein, das ist schön.
Gibt es eine natürliche Gabe, die du gerne besitzen möchtest?
Ich würde gerne singen können, wenn das eine Gabe ist. Ich glaube schon, das kann ich gar nicht. Das wäre fein, ja.
Und wer hättest du gerne sein wollen?
Wer?
Wenn du jemand anderer sein könntest.
Ich möchte niemand anderes.
Sehr schön.
Gar nicht.
Perfekt.
Das ist eine Chirurgenantwort.
Na wirklich. Ist der gnadenlose Fragebogen aus?
Nein, es gibt immer noch die eine Frage, die wir allen stellen. Ja. Wie möchtest du gerne sterben?
Ich glaube, so mit dem Gefühl, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Es ist alles gesagt, alles getan, jetzt ist es gut. When all is said and done. So, in etwa.
Sehr schön.
Ja.
Erlöst vom Fragebogen, wenn du möchtest. Was als so Zusammenfassung, was sind für dich die wichtigsten Palliativ-Care-Aspekte vielleicht aus deiner oder aus der chirurgischen Sicht?
Also das Wichtigste wäre einfach, dass wir den Fokus mehr auf die PatientInnen legen, auf deren Wünsche und Bedürfnisse, also dass die wirklich mehr im Mittelpunkt stehen. Das wäre für die Chirurgie, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir sagen ja oft, ja, Patientinnenautonomie ist so wichtig und so und vergessen aber, dass wir sie auch in die Lage versetzen müssen, diese Autonomie wahrzunehmen und wir dürfen uns aus dieser Fürsorgeverpflichtung nicht rausnehmen. Mhm. Das tun wir oft gerne. Das würde ich meinen, ist sehr wichtig. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr an Forschung, speziell jetzt an chirurgisch-palliativ-medizinischer Forschung gäbe. Also das wäre ganz, ganz wichtig.
Das ist gleich ein wichtiger Palliativ-Care-Wunsch, den du hast. Das
genau.
Wäre meine nächste Frage.
Ja.
Oh gut, ja. Also
das
mehr Forschung.
Das wäre wirklich wichtig, genau, dass das mehr in den Fokus rückt und dass das eben keine Wischiwaschi-Sache ist, sondern wirklich Hand und Fuß hat. Und auch eben, wie das die Jennifer Temel ja auch belegt hat für das Bronchi, für das Lungenkarzinom, dass einfach Patienten und Patientinnen auch mit chirurgisch-onkologischen Erkrankungen von Palliative Care unglaublich profitieren können. Also das, glaube ich, das würde ich mir sehr wünschen, dass es das auch bei uns gäbe, so eine gute, hochqualitative Forschung.
Mehr Evidenz, weniger Eminenz.
Genau.
Ja, und nicht immer nur von Soft Skills sprechen, so quasi Schneiden ist geil und alles andere ist soft. Und ich glaube, beides ist toll, wenn man es kann, wenn man es gut macht und es lässt sich auch kombinieren. Und ich glaube, das ist eine Message, die wir auch nach draußen tragen wollen, dass die Palliative Care den anderen Fächern viel zu geben hat und dass das nicht immer als Gegenüberstellung zu heilenden Berufen gesehen werden soll, sondern auch als Ergänzung.
Ich habe aber auch einen Wunsch an die Palliative Care.
Bitte.
Ja. Und zwar, ich merke immer wieder, dass Chirurginnen und Chirurgen sehr spät oft gefragt werden oder sehr spät zugezogen werden. Und wir können oft schon im Vorfeld Dinge lösen oder Optionen anbieten, ob das jetzt irgendwelche operativen Eingriffe sind, wenn Patientinnen eine gewisse Symptomlast haben oder drohen, diese zu entwickeln. Und ich glaube, da sollte man die Hemmschwelle abbauen und die Chirurgin oder den Chirurgen seines Vertrauens auch fragen. Also das, glaube ich, wäre wirklich wichtig, weil ich glaube, beide Bereiche können voneinander profitieren. Das ist wäre eine Botschaft an die Palliativcare.
Perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
Ich glaube auch, das ist ja ein gegenseitiger Wunsch wahrscheinlich.
Ja,
ja, ich glaube, dann
danke, gutes dass
Schlusswort.
Du bei uns warst.
Gerne.
Ganz toll. Das war echt sehr genossen mit dir. Sprechen zu können und sind sehr happy, eine Chirurgin bei uns gehabt zu haben.
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Vielen, vielen Dank. Ja, dann sind wir am Ende. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.